Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns unter das der Predigt zugrunde liegende Wort aus dem ersten Petrusbrief stellen. Und ich lese uns dazu aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 10 bis 12. 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12. Ich korrigiere mich, ich lese nochmal den Vers 9 dazu, auch wenn er aus dem Zusammenhang gerissen ist. Aber damit wir die Erklärung wegen dieser Errettung besser verstehen, nutzt uns der Vers 9 etwas. Wir haben diesen Abschnitt ja bereits so oft in den Predigten gehört, dass wir vielleicht gar jetzt schon wissen, was darin vorkommt. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauffolgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich möchte einmal ausnahmsweise zu Beginn dieser Predigt eine Frage stellen. Die Frage lautet, was ist eigentlich das Merkwürdigste, vielleicht das Außergewöhnlichste, das euch je in eurem Leben passierte? Was ist dir persönlich jemals passiert, das dich völlig aus dem Konzept gebracht hat? Gibt es da irgendetwas, an das ihr jetzt spontan denkt? Irgendetwas Merkwürdiges, völlig Unplanmäßiges, Außergewöhnliches. Wir erleben ja nun viele Dinge in unserem Leben, aber manches ist so ungewöhnlich, dass es gar nicht in das passt, was sonst um uns herum ist. Es mag viele Dinge geben, an die wir denken in unserem Leben. Es mag vieles geben, was uns hier einfällt. Aber vielleicht hat auch jemand gedacht, das eigentlich Außergewöhnlichste, was mir je passierte, das ist der Tod Christi. Selbst wenn dir dieser Gedanke nicht kam, dann ist es nicht schlimm, denn normalerweise denken wir gar nicht so, wie der Predigttext uns dies heute vor Augen hält. Denn die Aussagen in Vers 10, die sind tatsächlich außerordentlich, außergewöhnlich. Ungewöhnlich. Denn dort heißt es, nach dieser Seligkeit suchten und forschten die Propheten, die von der euch widerfahrenen Gnade geweissagt haben. Ich habe mir hier bei mir dieses euch widerfahrenen Gnade dick markiert. Denn über die Gnade in Christus wird uns gesagt, dass sie uns widerfahren ist. Dieses Wort widerfahren, das ist vielleicht nicht das Wort, das wir an dieser Stelle vermutet hätten, wenn von Gnade die Rede ist. Vielleicht hätten wir gedacht, dass von Gnade die Rede ist, die uns offenbart worden ist. Vielleicht hätten manche gedacht, dass von Gnade die Rede ist, die uns angeboten wird. Oder über die einmal allgemein referiert wurde, die beschrieben wurde, die vielleicht gar in der Tiefe beschrieben wurde. Vielleicht hätten wir andere Worte im Zusammenhang mit dem Wort Gnade erwartet, andere beschreibende Adjektive. Ja, offenbarte Gnade, das wäre so etwas, was wir vielleicht instinktiv sehr schnell für gut befinden würden. Aber hier in diesem Text, da heißt es, Gnade ist uns widerfahren. Sie ist uns passiert. Sie ist uns in unser Leben hinein passiert. Sie ist in unser Leben hineingeschossen, wie ein Komet, der auf der Erde landet. Oder er hat uns aus dem Rennen gestoppt mit einer Vollbremsung von 100 auf 0 in keiner Sekunde. Diese Gnade ist uns passiert, die eine wie in die andere Richtung, mit etwas völlig anderem als dem, was wir uns erwartet hätten. Und vor allem aber ist die Gnade etwas Persönliches, das uns jedem Einzelnen passiert ist. Etwas, das uns passiert, nicht weil es mal passiert, weil es sozusagen über allem irgendwo schwebt. Nein, dass die Gnade uns widerfahren ist, hat etwas Persönliches. Gnade passiert jedem Einzelnen. Gnade ist nie etwas Allgemeines. Allgemeines meine ich etwas Unpersönliches. Es ist auch kein Begriff oder kein Ereignis, um darüber zu philosophieren. Denn Gnade hat etwas mit Gott selbst zu tun. Gott gibt in seinem Wort kein Rezept, wie man zu der Gnade kommt, oder keine Anweisung, wie man sie erlangt. Er beauftragt keine Leute, die uns anweisen, wie man denn Gnade erlangen könnte. Gnade ist etwas, das Gott selbst ausgeführt hat, indem er den treuesten Diener der Welt, der einem Auftrag betraut hat, den nur er ausführen konnte, nämlich sündloses Opfer für andere Menschen zu sein, zu leiden und auf sich zu nehmen, was andere verdienten, um so Eckstein der Hoffnung für uns alle zu sein. Da ist es doch eigentlich klar, dass die treuen Diener Gottes, die Engel, auf diesen obersten Diener neidisch sein könnten und vielleicht gerne wären wie er. Aber die Engel sind nicht neidisch auf Christus, sondern sie sind nur begierig darauf und sehnen sich danach, von der Gnade zu erfahren, die er erwirkt hat. Ein Mensch, der könnte nicht einmal für seine eigene Schuld bezahlen. Christus konnte für die Schuld von vielen bezahlen. Und das ist die Gnade, die unser Leben angehalten hat. Das, was wir für Leben hielten, kam in dem Moment zu einem Ende, als wir Christus verstanden haben. Das, was wir für Leben hielten in unserem Leben, bevor wir Christus erkannten, war eigentlich lebendiger Tod. Leben im Körper und vollkommene Trennung von Gott. Also geistlicher Tod. Alle Menschen, die bemerken, dass irgendetwas in ihnen nicht stimmt, kennen das Gefühl, das hochkommt, wenn man an die Heiligkeit Gottes denkt, wenn man denkt, dass man nicht gerne in seine Nähe treten mag, dass man nicht bei ihm bestehen kann und dass man nicht gerne von ihm beurteilt werden mag. Und dennoch ist uns Gnade widerfahren. Gnade ist uns nicht nur verkündet worden, sondern Gnade ist uns widerfahren. Und das ist unsere Hoffnung. Und genau deshalb redet der Geist davon, dass Christus als der Leidende und auch als die Hoffnung, als die Grundlage aller Hoffnung verheißen war. Und gehen wir einmal auf dies ein, wie denn Christus verheißen war. War es nicht so, dass bereits in den ersten Versen der Bibel Christus angekündigt wurde. Wir kennen das aus 1. Mose 13. In der ersten Ankündigung, dass sein Retter kommen wird, sicher war das Bild am Anfang noch recht unscharf. Aber der Heilige Geist schärfte es in uns und durch seine Propheten immer mehr. Waren nicht Noah und Sem besonders gesegnet? Abraham wusste, dass Gott von den Toten auferwecken kann. Nur deshalb wäre er bereit gewesen, seinen Sohn zu opfern. Am Ende seines Lebens starb er, ohne je eine Totenauferstehung zu sehen. Aber in seinem Glauben an den Gott, der lebendig macht, schwankte er nicht. Er vertraute sogar auf die himmlische Stadt, die Gott erbaut. Jakob. Er freute sich auf seinen Erretter, auf seinen Schilo, den Erlöser, dem er selbst im Tod noch vertraute. Hiob wusste und vertraute darauf, dass sein Erlöser lebt. David sieht seinen Erlöser vor sich als seinen Herrn, so wie es uns ganz besonders in Psalm 110 offenbart ist. Jesaja, wir haben Teile davon gelesen, enthüllt uns den herrlichen, den herrschenden, aber auch den leidenden Messias. Messias, der auch der König der Heiden sein wird. Sein unverdientes Leiden und seine Treue leuchten in ganz besonderer Weise bei ihm auf. Eins eint alle unsere Glaubensvorbilder. Ihr Glaube an einen Erlöser. Sie wussten nicht, wann genau es soweit sein sollte. Sie wussten nicht, was die Anzeichen, was die Vorankündigungen dafür waren. Aber allen war klar, dass es passieren musste. Dass ohne die Erlösung durch den einen keine Hoffnung besteht. Deshalb ist der Sinn ihrer Verkündigung auch der tiefe Sinn unserer Weihnachtsbotschaft. Jesus ist gekommen. Er ist genau so gekommen, wie er verheißen war. Es wurde im Alten Testament circa in 3000 Hinweisen angekündigt. Kleinere, größere Hinweise, die sich aber letzten Endes alle ganz genau erfüllt haben. Stück für Stück, eines nach dem anderen. Immer weiter. Heute liegt das alles offen vor uns. Wir wissen, Christus ist der wahre Messias, der seinen Kindern Frieden bringt. Er alleine ist es, auf den der Geist durch alle Zeiten hingewiesen hat. Aber sind wir uns eigentlich dieses Vorrechts bewusst? Sind wir uns bewusst, dass wir Königskinder sind, denen der König die Schatzkammern vollständig geöffnet hat? In diesem Sinne, die Schatzkammern ihm erkennen zu dürfen? Überlegen wir noch einmal, wie mühsam es gewesen sein muss für unsere Vorväter, Jesus zu erforschen. Und wie einfach es ist für uns heute. Selbstverständlich war es für Nichtglaubende zu allen Zeiten so schwer, dass sie es gar nicht erfassen konnten. Aber ist uns heutzutage bewusst, wie unübertrefflich diese Erkenntnis ist? Ist uns eigentlich klar, wie leicht, wie mühelos wir heute Christus erkennen können? Ist uns eigentlich klar, dass das nicht zu allen Zeiten so war? Die Propheten hatten einerseits hohe Erkenntnisse, herausragende Erkenntnisse, die kein anderer im Volk hatte. Und dennoch waren sie gleichzeitig auch Forscher und Erforscher ihrer eigenen Worte, wachsam und begierig darauf zu erkennen, wann denn nun der Christus käme. Aber damit können wir nicht enden, denn unser Text gibt uns noch einen entscheidenden Hinweis darauf, wie man denn den Christus ganz leicht erkennen kann. Und die Antwort ist uns wortwörtlich dort gesagt. Durch den Heiligen Geist, der zu allen Zeiten sein Amt wahrnahm, um auf Christus hinzuweisen. Lesen wir, unsere Verse doch noch einmal und achten einmal darauf, wie vom Geist, vom Heiligen Geist hier die Rede ist. Nach dieser Seligkeit suchten und forschten die Propheten, die von der euch widerfahrenen Gnade geweissagt haben. Sie forschten, auf welche und welcherlei Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. Ihnen wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten mit dem, was euch nunmehr durch die verkündigt worden ist, welche euch das Evangelium durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist gepredigt haben. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen gelüstet. Der Geist Christi wirkte in den Propheten. Und er wirkt heute in den Verkündigern des Evangeliums, um auf Christus hinzudeuten. Er kündigte die Herrschaft an, aber auch die Leiden des Christus. Die modernen Christen sind manchmal arrogant und abfällig in der Beurteilung der Propheten. Sie tun gerade so, als sei damals schon alles klar gewesen und einfach zu erkennen, aber dem ist nicht so. Die Propheten mussten viel und genau forschen und blieben doch stets in Ungewissheit. Erst Jesus selbst, als er auf die Erde kommt, macht einigen Menschen klar, wer er ist. Von alleine erkannten sie ihn nicht. Ausnahmslos sind es aber Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet sind, die ihn erkennen. Die Propheten konnten einfach manchmal in ihrer Erkenntnis nicht weiterkommen, weil ihnen Gott den Weg versperrte. Vieles war für spätere Zeiten aufbewahrt. Manches war aufbewahrt dafür, dass man erst erkennen konnte, als Christus bereits auf der Erde war. Und selbst Christus hielt sich genau an die von Gott vorgegebenen Zeiten und Tage. Wenn etwas noch nicht so weit war, dann musste auch er warten. Es war nicht so, dass Gott etwa die Erhörung einzelner Gebete verwehrte oder dass er in irgendeiner Weise gerne die Propheten aufhalten wollte in ihrer Erkenntnis. Es war auch nicht so, dass die Propheten deshalb in der anderen Richtung Gott sogar Vorwürfe machten. Wir können uns gut vorstellen, dass sie im Gebet vor Gott fragten und hofften, ihren Erlöser zu sehen. Am liebsten noch zu Lebzeiten. Sicher baten sie und rangen sie darum, Antworten zu bekommen. Und vielleicht verzweifelten sie auch manchmal darüber, dass ihre Gebete scheinbar nicht erhört wurden. Aber sie zweifelten nicht an den Aussagen Gottes, dass ein Erlöser kommen wird. Vielleicht waren sie manchmal enttäuscht, sie aber nicht aufgaben, bei ihrer Hoffnung und ihr Glauben daran, dass ein Erlöser kommen wird. Berechtigterweise kann jetzt natürlich jemand einwenden und sagen, aber die Propheten waren doch auch ungeduldig und schwach. So gut wie sie hier dargestellt werden, waren die doch gar nicht. Und das ist völlig richtig. Das stimmt. Wir können so argumentieren, ja. Man darf die Propheten nicht zu Helden erheben. Sie waren keine Idealfiguren, die wir einfach kopieren und nachmachen sollten. Keineswegs hatten sie immer Geduld. Keineswegs waren sie frei von Schuld. Elia saß nach dem größten Wunder, das man erleben konnte, lebensmüde unter dem Busch, floh, flüchtete, rannte weg. Mose wurde ungeduldig, schlug auf den Stein ein, völliger Hektik, alles beschleunigen zu wollen. Aber alle anderen hatten auch ihre Schwächen und ihre Macken. Alle anderen zeigen sich uns auch als Menschen, die ungeduldig, unsicher waren, die nicht vollendet waren und eins schon gar nicht. Bilder, die man eins zu eins kopieren und nachmachen sollte. Aber in einem können wir sie sicher sehr hochhalten. Sie alle zweifelten nicht daran, dass Gott den Erlöser sendet. Und diese Botschaft passt eigentlich sehr gut in unsere Adventszeit. Denn die Propheten waren die Verkündiger der Adventszeit, die ca. 6000 Jahre dauerte. In dieser Zeit wurde der kommende Messias verkündet. Und danach kamen dann die Verkündiger des Evangeliums an die Reihe, die den gekommenen Messias verkündeten. In dieser Zeit sind wir heute. Beide Aufträge waren gut ausgefüllt im Heiligen Geist und katastrophal und schädlich ausgeführt in eigener Kraft. Es ist auch nicht so, dass Gott den Propheten etwas verwehrte, wenn sein Plan manchmal schleierhaft blieb. Gott hat sich ganz und gar nicht von den Menschen und auch von seinen Propheten beeinflussen lassen. Vielmehr sandte er ihnen seinen Geist, damit sie forschten, gefestigt wurden und ihre Sehnsucht darin befriedigten, die Zeitpunkte zu erkennen, indem sie die Anzeichen dafür erforschten. Mühselig in Detailarbeit und vor allem immer abhängig vom Heiligen Geist blieben. In den Propheten sehen wir immer sehr anschaulich das Bild des Sünders, der von Gott begnadigt wurde. Ganz ohne das Prophetenzutun lenkt Gott, führt sanft oder manchmal auch hart, aber immer auf der Grundlage, dass der Prophet begnadigter ist und ihm die Erlösung vor Augen bleibt. Der gute Prophet ist ein Werkzeug in der Hand des Heiligen Geistes, aber wahrlich kein Heiliger und kein Sündloser. Genauso ist es im Übrigen auch mit dem Prediger heute. Die Propheten sind uns in dieser Hinsicht auch ein Vorbild. Und darüber hinaus noch in einem sehr wichtigen Punkt. Ihr Forschen wurde nicht durch eigene Ideen ergänzt, sondern nur auf das beschränkt, was der Geist ihnen offenbarte. In dieser Beschränktheit gibt es nun zwei gute Dinge zu bemerken. Zum einen hegt der forschende Mensch so etwas wie eine natürliche Unruhe, eine natürliche Sehnsucht, die Dinge zu erkennen, die er sucht. Es geht uns allen so, wenn wir etwas erforschen wollen, wenn wir rausbekommen wollen, wie ein Motor funktioniert, dann treibt uns das Unwissende an, von alleine, so lange, bis wir herausgefunden haben, wie der Motor funktioniert. Und so hatten auch die Propheten einen natürlichen Antrieb, eine natürliche Motivation. Und zum anderen hatten sie ein Vertrauen darauf, dass dort, wo man nicht mehr weiterkommt, die Antworten von Gott gegeben werden. Manche Propheten starben, ohne dass ihre Wünsche, die sie hatten, ihre Bitten, die sie hatten, befriedigt wurden. Aber immer in dem Trost, dass Gott ihr Erlöser sein wird. Nur wenige hatten den Vorzug, dass sie Christus sehen konnten, wie er auf die Erde kam. Sicher sind Simeon und Hanna gute Beispiele dafür, die ihren Heiland zu sehen wünschten und dann sahen. Mit der Konsequenz, dass sie sagten, nun können sie im Frieden abscheiden, also sterben. Für die beiden erfüllte sich etwas, was ihre große Sehnsucht war, für viele vorher eben nicht. Können wir nicht aus diesen Aussagen und aus dieser Erkenntnis heute auch mitnehmen, dass wir bereit sein sollten, auch mit allen Beschränktheiten zu leben. Dass wir bereit sein sollen darauf, dass Gott die völlige Kontrolle über seinen Zeitplan hat. Und dass wir damit leben können, wenn mal eine Zeit lang eben nicht unser Wunschzeitplan eingehalten wird. Können wir eigentlich auch damit leben, dass unser Zeitplan, wenn er in Gottes Plan über unser Leben hinausgeht, dann nun einmal in unserem Leben gar nicht mehr erfüllt wird? Chef, das ist eine große Forderung und etwas, das wir aus eigener Kraft so nicht erreichen können. Aber kann es uns nicht auch ruhig machen darüber, wenn mal das eine oder andere, was wir sehr hoch und sehr wichtig halten, nun mal in Gottes Zeitplan erst viel später abgehandelt wird? Wollen wir noch einmal zurückkommen auf den großen Unterschied zwischen dem, was die Propheten damals und was wir heute erleben. Der große Unterschied ist doch, dass heute von dem Evangelium geredet wird, das uns widerfahren ist. Das so offen und so klar vor uns liegt, dass wir es erkennen können. Und dass sogar die Engel darauf brennen, etwas davon zu erfahren. Die Engel könnten uns sicher viel berichten, wie es ist, in der Nähe Gottes zu leben, seine dienstbaren Geister zu sein, wie schön es ist, ihm zu dienen. Wir könnten den wahren Sinn des Dienens von ihnen lernen und verstehen. Was könnte man meinen, dass dieser Zustand doch ideal ist, in der Nähe Gottes zu leben, ihm dienen zu dürfen, für ihn da zu sein, nie von ihm abgefallen zu sein. Vielleicht denkt der eine oder andere, das wäre doch ideal. Und so dumm es ist, an Weihnachten gerade, wenn die Engel in die Schaufenster einziehen, da denkt sich vielleicht mancher auch einmal, wie schön wäre es, ein Engel zu sein, zu Gott fliegen zu können, und man idealisiert so viel darüber. Sind vielleicht darüber nach. Aber Gott hat in seinem Ratschluss befunden, dass es auch für die Engel etwas gibt, das sie sehr interessiert, wonach sie begehren, auch etwas davon erfahren zu dürfen. Und das ist die Gnade. Wie ist das, wenn man sündigt, wenn man merkt, in Sünde geboren worden zu sein, wenn man selbst im Mutterleib schon Sünder war? Wie ist das, wenn man danach die Gnade Gottes erfuhr, sie erfahren hat? Wie ist das, wenn der Heilige Geist dich auf deinen Erlöser hinweist? Die Engel kennen Christus und sie kennen auch die Erlösung durch ihn. Ihnen ist klar, dass er der Messias ist. Aber eines haben sie nie erfahren, persönliche Gnade für einen Sünder. Und davon erfahren sie gerne, denn es zeigt ihnen eine Seite Gottes, die sie nur von anderen kennen. In dieses Geheimnis möchten sie hineinschauen. In dieses Geheimnis möchten sie hineindrängen, denkt man fast. Und wenn uns heute aufgeht, wie alles überragend die Erkenntnis der Errettung der Seelen ist, dann haben wir eine große Ermutigung und großen Trost für unser Herz erfahren. Seit dem Erlösungstod von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gibt es, wenn wir so wollen, auch in der Adventszeit kein echtes Advent mehr. Denn wir wissen ja genau, dass Christus gekommen ist. Man hat sogar die Zeitrechnung danach ausgerichtet, und letzten Endes damit alle Dinge, alle Ereignisse im Zählen an seinem Kommen ausgerichtet. Und dafür gibt es auch allen guten Grund. Denn damals ist der wichtigste Schritt seines Handelns eingeleitet worden. Sein leibliches Kommen auf die Erde. Sodass wir alle zu Verkündern dieses Evangeliums werden. Der Friede Gottes ist zu uns gekommen. Uns ist Heil widerfahren. Und uns ist Gnade widerfahren. Amen.